HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Wumms oder Wahnsinn? Berlin debattiert das Konjunkturpaket.
Das mit dem Wumms, Klammer auf, Copyright bei Olaf Scholz, Klammer zu, hat sich auch die Bundesregierung gedacht und das größte Hilfsprogramm für die Wirtschaft seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges beschlossen. Dazu gehört auch, dass die Mehrwertsteuer bis Ende des Jahres gesenkt wird, von 19% auf 16%. Beim ermäßigten Satz geht's dann auf 5% runter. Damit sollen wir alle dazu animiert werden, mehr von unserem Geld auszugeben, damit die Wirtschaft wieder anläuft. Heute ab 11 Uhr wird der Bundestag über den zweiten Teil dieses Hilfspaketes abstimmen, später auch der Bundesrat, also die Länderkammer. Da geht's dann auch um den sogenannten Nachtragshaushalt, aus dem die Milliarden kommen sollen für das Hilfsprogramm. Da merken wir schon, so weitreichende Dinge kann die Regierung nicht einfach so beschließen. Da müssen das Parlament und die Bundesländer erst Ja sagen. Das wird eine muntere Debatte, obwohl es sich erstmal gar nicht so anhört.
Zweites Corona-Steuerhilfegesetz. Der Name ist etwas sperrig, aber es geht ja um den Inhalt, sagt CSU-Chef Markus Söder und verspricht:
Eine der größten Steuersenkungen der letzten Jahrzehnte, kann man sagen.
Denn die Verbraucher sollen im nächsten halben Jahr rund 20 Milliarden Euro sparen. Um 3 Punkte sinkt ab 1. Juli die Mehrwertsteuer von 19% auf 16%. Der reduzierte Steuersatz, zum Beispiel für Lebensmittel, sinkt von 7% auf 5%. Ein Päckchen Butter im Supermarkt für 1,70 Euro kostet dann also 3 Cent weniger. Ein Jackett im Kaufhaus für 170 Euro wird 4 Euro billiger. Bei der neuen Sofagarnitur für 1700 Euro macht die Steuersenkung 42 Euro aus. Die günstigeren Preise sollen die Kunden zum Kaufen animieren. Corona-gebeutelte Einzelhändler warten genauso dringend auf ein lebhafteres Geschäft wie die Warenhäuser.
Das Konsumklima ist am Boden. Die Kunden halten sich zurzeit jetzt noch zurück, obwohl alles wieder offen ist. Deshalb braucht der Handel einen Impuls,
sagt Verbandssprecher Ralf Brügelmann. Aber geben die Supermärkte und Möbelhäuser die Steuersenkung überhaupt an ihre Kunden weiter? Das kommt sehr auf die Branche an, sagen Experten. Beim Autohändler ist der Endpreis ohnehin Verhandlungssache. In Kaufhäusern müssen in der Nacht zum 1. Juli zehntausende Artikel umetikettiert werden. Und im Lebensmittelhandel hat die nächste Runde im Kampf um die Kunden schon vorletzte Woche begonnen. Lidl senkte die Preise diesmal als erster, was der nordrhein-westfälischen Verbraucherschutzministerin Sorgenfalten auf die Stirn treibt. Verbraucherinnen und Verbraucher, sagt Ursula Heinen-Esser, sollten auch auf die Qualität der Lebensmittel achten.
Je niedriger die Preise sind und je weniger die Preise den Wert des Lebensmittels tatsächlich widerspiegeln, desto größere Probleme hat man mit Arbeitsbedingungen in Betrieben und mit Tierschutzstandards.
Trotzdem, je mehr die Verbraucher im nächsten halben Jahr konsumieren, desto mehr können sie rein rechnerisch sparen. Von der Mehrwertsteuersenkung profitieren alle Einkommensgruppen und am Ende der Staat. Denn wenn die Konjunktur nach der Corona-Delle wieder in Schwung kommt, nutzt das am Ende dem Finanzminister, den Sozialkassen und natürlich auch vielen, die durch die Pandemie arbeitslos geworden sind.
In der Summe rechnen wir damit, dass das Konjunkturpaket die wirtschaftliche Leistung um 1,3 Prozentpunkte stützen wird. Das heißt, den Aufprall etwas dämpft,
sagt Klaus Michelsen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Es geht um viel beim zweiten Corona-Steuerhilfegesetz der Bundesregierung. Neben der ersten Mehrwertsteuersenkung in der Geschichte der Bundesrepublik bringt es auch noch den Familienbonus von 300 Euro pro Kind und Milliardenhilfen für Unternehmen und Kommunen. Zweifel bleiben trotzdem, zum Beispiel beim FDP-Finanzexperten Christian Dürr.
Olaf Scholz hat ja davon gesprochen, dass das Konjunkturpaket ein Wumms auslösen soll. Ich glaube, dieser Wumms bleibt aus.
Da war es schon wieder das W-Wort aus Berlin, unser Hauptstadtkorrespondent Lothar Lenz. Schon an diesem Mittwoch, also übermorgen, soll die Mehrwertsteuer gesenkt werden auf 16% beim normalen Steuersatz und auf 5% beim ermäßigten. Damit das überhaupt noch funktionieren kann, kommen heute sowohl der Bundestag als auch der Bundesrat zusammen zu Sondersitzungen. Da wird dann final entschieden über den zweiten Teil dieses Hilfspaketes. Das wirkt durchaus sportlich und auch entschlossen. Trotzdem haben manche Zweifel, weil Deutschland eben für dieses gesamte Paket neue Schulden machen muss. Darüber habe ich mit dem Wirtschaftswissenschaftler Professor Rudolf Hickel gesprochen. Der war lange Direktor des Instituts für Arbeit und Wirtschaft an der Uni Bremen. Herr Professor Hickel, Sie sind nun kein Abgeordneter und auch kein Vertreter eines Bundeslandes, aber nur mal angenommen, Sie wären in dieser Rolle. Würden Sie dann im Bundestag und im Bundesrat heute mit Ja stimmen?
Also sowohl in der zweiten und dritten Lesung, die im Bundestag stattfindet, zu den beiden Gesetzen, nämlich einerseits zu dem Konjunkturprogramm, andererseits zu dem Nachtragshaushalt des Bundes, beiden würde ich zustimmen, aber würde meine Zustimmung auch mit einer deutlichen Kritik verbinden. Aber ich würde anfangen mit einem Lob und sagen, es ist schon phänomenal, was da in Deutschland geleistet worden ist. Aufgrund dieses plötzlichen exogenen Schocks, der die Wirtschaft zum Stillstand gebracht hat, war die Politik handlungsfähig. Es sind jetzt schon Milliarden beispielsweise allein schon in dem Stabilitätsprogramm für Deutschland ausgegeben worden. Erstens und zweitens die Schnelligkeit der parlamentarischen Beschlüsse, dass wir jetzt praktisch schon heute alles zusammen auf den Weg bringen, vor allem um die Mehrwertsteuersenkung ab 1. Juli in Kraft zu setzen, ist schon eine große Leistung.
Exogener Schock, damit meinen Sie natürlich die Corona-Pandemie, also irgendwas, was von außen kommt und eben nicht innenpolitisch begründet ist hier in Deutschland. Bevor wir gleich zu der Kritik kommen, bringen denn all diese Beschlüsse wirklich den richtigen Impuls für die Wirtschaft, damit es da wieder vorangeht? Das ist ja wahnsinnig komplex.
Na, wir haben ja mehrere Ziele bei dem Programm. Das erste Ziel teile ich voll, dass man schlichtweg bezahlt hat die ganzen Überbrückungshilfen, die für die auch kleinere und mittlere Unternehmen notwendig geworden sind, damit sie nicht sofort in die Insolvenz gehen. Das zweite ist ganz wichtig, das haben wir vergessen, dass große Hilfen für die Krankenhäuser eingerichtet worden sind, fürs Gesundheitssystem. Und das dritte zielt auf Ihre Frage, nämlich die Stärkung der Nachfrage. Das muss man sehr differenziert vorgehen. Es sind ja ungefähr 53 Punkte. Davon sind einige Punkte ganz gut, einige Punkte finde ich nicht so positiv. Fangen wir mal an, vor allem mit der Mehrwertsteuersenkung. Ich glaube, dass die am Ende nicht viel bringen wird. Aber wir sehen jetzt im Umfeld, vor allem vor den großen Discountern, dass sie unglaublich viel Werbung machen damit, dass die Preise gesenkt werden sollen, beispielsweise auch weit darüber hinaus, was im Grunde genommen der Gesetzgeber will. Also es wird so einen kleinen Impuls geben, aber es wird auch Unternehmen geben, die haben sich schon gemeldet, die sagen, der bürokratische Aufwand, die ganzen Preislisten umzustellen, ist insgesamt viel zu groß.
Ja, und selbst wenn die das machen, warum soll ich mir auf einmal wie wild jetzt was kaufen, nur weil ich vielleicht 3 Prozentpunkte weniger Steuern zahlen muss?
Ja, das ist genau der Punkt. Man muss sehr genau hinschauen. Die Verbraucherverbände sagen, dass es vor allem bei langfristigen Konsumgütern sind, die jetzt vorgezogen werden. Also ich glaube an den großen Impuls glaube ich dann nicht, aber es gibt eine Argumentation, die eigentlich gegen den Gesetzgeber steht, die aber jetzt immer wieder zitiert wird. Wenn das nicht weitergegeben wird von den Unternehmen an die Verbraucher, dann verbessert sich ein bisschen die Situation der Unternehmen, aber da ist der Nachfrageeffekt nicht da. Es gibt eine zweite Maßnahme.
Das wäre nicht so im Sinn des Erfinders, oder?
Das wäre nicht im Erfinder. Der Gesetzgeber, das werden wir jetzt auch in der Diskussion heute Morgen im Bundestag, im Bundesrat, werden wir das auch erleben, dass da ein bisschen changiert argumentiert wird. Dass dann gesagt, ja, die Bedenken, die jetzt kommen, dass das überhaupt weitergegeben wird an die Verbraucher, erstens. Zweitens, dass die Verbraucherinnen auch wirklich das annehmen und mehr kaufen, die teilen wir ja. Aber dann, wenn es nicht dazu kommt, dann ist es ein kleines Gewinnkonsolidierungsprogramm für die Unternehmen, die diese Preisvorteile nicht weitergeben.
Welcher Punkt, jetzt mal an die Wirtschaft gedacht, bringt denn aus Ihrer Sicht wirklich was, wenn es vielleicht nicht die Mehrwertsteuersenkung ist?
Naja, es sind, wenn man in der Summe zusammenzählt, sind ganz, ganz viele Investitionsmaßnahmen vorgesehen, beispielsweise im Bereich der Innovation, der Digitalisierung, der Mobilität und des Klimas, beispielsweise 9 Milliarden für eine nationale Wasserstoffstrategie. Und ich erwähne diese Punkte, die sind zwar eigentlich gar nicht konjunkturell gedacht, sondern das sind Ausgaben, die wir für die nachhaltige Entwicklung brauchen. Und den Ansatz, den finde ich insgesamt gut, aber es kommt darauf an, diese Mittel dann eben auch zu stabilisieren mit einer Einmalausgabe, beispielsweise für die Forschungsförderung, wird es insgesamt nicht passieren. Dieses Transformatorische, wie wir das heute nennen, also inwieweit man solche konjunkturellen Ausgabenprogramme auch dazu nutzt, wirklich die Wirtschaft umzubauen, einen Neuanfang zu starten, vor allem im Bereich der Umwelt, der Digitalisierung. Die Elemente sind drin im Programm, aber viel zu wenig ausformuliert. Deshalb schlage ich auch vor, dass man relativ schnell ein sogenanntes Zukunftsinvestitionsprogramm nachschiebt, indem man diese gut gedachten Ausgaben in Richtung Umwelt, Ökologie, Mobilität, die die dann etwas verstetigt. Das wäre für die Konjunktur, für die Wachstumsentwicklung gut und zugleich wäre es auch für die Nachhaltigkeit gut.
Herr Professor Hickel, bevor Sie mir jetzt dazu euphorisch werden, dieses Konjunkturpaket ist ja jetzt schon das größte in der Geschichte der Bundesrepublik. Dafür werden viele Milliarden Euro neue Schulden aufgenommen. Das wird die künftigen Generationen belasten. Wie groß sind Ihre Sorgen deswegen, dass wir uns da ja sozusagen die Zukunft verbauen?
Naja, was heute beschlossen wird, bedeutet, dass der Bund 218 Milliarden Neuverschuldung aufnimmt, nachdem er bisher bei der Nullverschuldung war. Großes Thema. Ich glaube, in der aktuellen Situation ist die Schuldenfinanzierung deshalb kein Problem, weil wir sehr, sehr viele Anleger haben, die ihr Geld anlegen wollen, auch in Staatspapiere, obwohl es da gar nichts mehr so richtig zu verdienen gibt. Zur derzeit ist es kein Problem. Aber in der mittleren Frist werden wir eine Debatte führen müssen. Und die wird ganz wichtig auf den Punkt gebracht werden müssen, nämlich einer sozialgerechten Lastenverteilung. Das ist bisher alles ausgeblendet. Weder im Bundestag heute noch im Bundesrat wird darüber gesprochen. Und ich appelliere, eine Diskussion über eine sozial gerechte Finanzierung. Da muss man beispielsweise über solidarische Steuerfinanzierung vielleicht auch eine.
Ganz kurz, was meinen Sie mit sozial gerecht?
Sozial gerecht meine ich, dass diejenigen, die ohnehin jetzt auch durch die Corona-Krise besonders stark betroffen sind, die sozial Schwächeren, dass die am Ende nicht die Rechnung zahlen müssen. Und die große Sorge in Deutschland ist doch, die jetzt schon geäußert wird, dass man versucht zu tilgen, dass man damit brutale Einsparprogramme vornimmt, die dann zulasten von Sozialausgaben gehen und dagegen zu steuern. Das ist der wichtige Punkt, über den leider heute viel zu wenig in der Politik geredet werden wird.
So hat Olaf Scholz das Konjunkturpaket der Bundesregierung beschrieben. Mit diesem Wumms soll die Wirtschaft hierzulande wieder aus der Corona-Krise befördert werden. Zumindest hofft die Regierung so, die Folgen einigermaßen abfedern zu können. Das bedeutet aber auch, Deutschland macht neue Schulden. Insgesamt mehr als 200 Milliarden Euro. Davon sollen alleine 130 Milliarden Euro der Wirtschaft helfen. Deswegen sehen manche aber nur noch schwarz, also ohne Null, und sagen, da verschulden wir uns auf Kosten unserer Kinder und Enkel. Bianca von der Aus, unserem Börsenstudio, sortiert die Argumente und die Zahlen.
Man kann dieser Tage schon mal den Überblick verlieren. Notenbanken und Regierungen überbieten sich mit Summen, die für die Corona-gebeutelte Wirtschaft in Umlauf gebracht werden. Da geht es nicht mehr um Millionen, da geht es um Milliarden. Allein die Bundesregierung will die Konjunktur mit 130 Milliarden Euro stimulieren. Professor Peter Bofinger, ehemaliger Wirtschaftsweiser und VWL-Professor an der Uni Würzburg, findet das genau richtig.
Ein Betrag von 130 Milliarden Euro, das klingt natürlich viel in absoluter Zahl. Auf der anderen Seite, wenn man das auf die Wirtschaftsleistung der Bundesrepublik Deutschland bezieht, dann sind das etwa 4% des Bruttoinlandsprodukts. Und dann ist das eine Größenordnung, die vollkommen richtig ist und vollkommen verkraftbar ist.
Andererseits gibt die Europäische Union vor, dass die Neuverschuldung eines Landes bei maximal 3% des Bruttoinlandsprodukts liegen darf. Da sind die 130 Milliarden Euro für die Konjunktur schon drüber. Doch nach Ansicht des Volkswirtschaftsprofessors Bofinger darf das in einer Ausnahmesituation wie dieser auch so sein. Zudem wird ja nicht einfach die Notenpresse angeworfen. Deutschland leiht sich das Geld am Kapitalmarkt oder bei der EZB. Und das zu äußerst günstigen Konditionen.
Im Augenblick sind die Zinsen ja null bis negativ. Das heißt, für den Staat, der jetzt sich zu einem negativen Zinssatz verschulden kann, ist das ja sogar eine rentable Angelegenheit. Wenn man die Inflationsrate noch zusätzlich berücksichtigt, die ja die Verschuldung über längere Zeiträume nochmal entwertet, dann rentiert sich das erst recht für den Staat.
Dennoch müssen die vielen Milliarden irgendwann zurückgezahlt werden. Verschuldet man sich damit nicht an der künftigen Generation? Die erbt ja schließlich die Schulden. Doch nicht nur die Schulden, auch die Verbindlichkeiten werden an die nächste Generation weitervererbt, sagt Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING Bank. Außerdem sei die entscheidende Frage, wofür der Staat das geliehene Geld ausgibt.
Was möchte ich der nächsten Generation eigentlich hinterlassen? Eine hohe Staatsverschuldung, aber dafür funktionierendes Internet, eine moderne Infrastruktur, gute Bildung oder aber eine niedrige Staatsverschuldung, schlechtes Internet, schlechte Infrastruktur, Löcher in den Straßen und eine schlechte Bildung. Für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist sicherlich eine hochmoderne Wirtschaftsstruktur mit leicht höherer Staatsverschuldung besser als das andere.
Denn hier gehe es um Zukunftsinvestitionen, von denen ja auch die künftige Generation profitiert. Andererseits geben Kritiker der Wirtschaft auf Pump zu bedenken, dass die sogenannte schwarze Null überhaupt erst der Grund ist, warum sich Deutschland in der aktuellen Krise so günstig neu verschulden kann. Eben weil die Schuldenlast Deutschlands vor der Krise geringer war als in anderen Ländern.
Die Bundesregierung will mit dieser niedrigeren Mehrwertsteuer die Leute animieren zu kaufen, essen zu gehen oder auch Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. So soll in der Corona-Krise die Wirtschaft eben angekurbelt werden. Die Frage ist nur, kann das funktionieren? Dazu jetzt ein Gespräch mit Lars Hofmann aus unserer Wirtschaftsredaktion. Lars, es gab ja so eine Mehrwertsteuersenkung schon mal in der großen Finanzkrise, nämlich 2008 und 2009 in Großbritannien. Da wurde von 17,5 auf 15% abgesenkt. Wie sind da die Erfahrungen so?
Nee, die Größenordnung war tatsächlich ähnlich wie jetzt in Deutschland und es hat teilweise auch gewirkt. Es wurde wirklich mehr gekauft, aber man darf sich da keine falschen Vorstellungen machen. Es geht ja dann nämlich auch nicht immer um wirklich riesige Summen. Insgesamt hat der Konsum um nicht mal 1% zugelegt und vor allem, als diese Mehrwertsteuersenkung dann wieder rückgängig gemacht worden ist, wurde wieder weniger gekauft. Das waren dann also tatsächlich sogenannte Vorzieheffekte. Leute haben Dinge gekauft oder konsumiert, die sie sonst einfach ein bisschen später gekauft hätten. Ähnliche Erfahrungen gab es auch immer wieder in Japan mit Mehrwertsteuersenkungen und man kann es auch umgekehrt hier in Deutschland beobachten. 2007 wurde nämlich die Mehrwertsteuer von 16% auf 19% erhöht. Auch da gab es diese Vorzieheffekte, bevor eben der höhere Mehrwertsteuersatz in Kraft getreten ist. Wurde einfach gekauft, was sonst etwas später gekauft worden wäre. Und auch hier in der Finanzkrise gab es was Ähnliches. Die Abwrackprämie für Autos, das hat tatsächlich zu so einem kleinen Boom bei den Autoverkäufen geführt. Aber danach gab es dann eben auch den Rückschlag. Da wurde deutlich weniger verkauft in den Autohäusern. Also auch das waren Vorzieheffekte und ich glaube, man kann davon ausgehen, dass es großteils auch diesmal wieder so werden wird.
Hierzulande ist jetzt diese Mehrwertsteuersenkung befristet auf ein halbes Jahr und danach wird der Steuersatz wieder steigen. Das wurde ja auch schon oft kritisiert, das reicht eben nicht, um die Wirtschaft anzukurbeln. Was meinst du?
Das ist tatsächlich ein sehr kurzer Zeitraum und in vielen Bereichen, bei Einzelhändlern zum Beispiel, ist schon zu hören, das lohne sich gar nicht, jetzt die Preise umzustellen, das umzurechnen, vielleicht in Restaurants auch Speisekarten neu zu drücken, nur um dann in 6 Monaten alles wieder rückgängig zu machen. Das sei teilweise teuer, das sei teilweise sehr aufwendig. Ich befürchte, da muss man davon ausgehen, dass in vielen Läden, in vielen Kneipen eben diese Mehrwertsteuersenkung nicht weitergegeben wird. Und Forscher, die gehen sogar noch weiter, die sagen, die Krise wird im Januar, wenn der höhere Mehrwertsteuersatz dann wieder fällig wird, noch nicht vorbei sein. Das könnte dann nämlich genau dann das Gegenteil bewirken. Dann könnte es die Wirtschaft hart treffen, wenn die Preise wegen der höheren Mehrwertsteuer dann wieder steigen, dass die Leute dann weniger konsumieren, obwohl die Krise einfach noch da ist. Und es gibt auch eine Skepsis, weil viele Leute sagen, dass die Menschen jetzt gar nicht zu wenig Geld hätten zum Einkaufen, sondern sie kaufen nicht ein, sie konsumieren eher weniger, weil sie sich einfach Sorgen um ihre Arbeitsplätze, um die Zukunft machen, weil sie gar nicht wissen, wie es weitergeht. Das sei das eigentlich viel größere Problem.
Es gibt also viel Skepsis. Nehmen wir doch mal den Taschenrechner zur Hand. Wie viel macht denn diese Mehrwertsteuersenkung konkret aus?
Das kommt natürlich immer darauf an, was man sich da kauft. Ich habe das mal am Beispiel eines Autos durchgerechnet. 15.000 Euro Neupreis, da würde man mit der Mehrwertsteuersenkung 380 Euro sparen. Das ist natürlich schon ein Wort. Man muss aber auch sehen, viele Händler, viele Konzerne haben jetzt schon gesagt, sie geben die komplette Mehrwertsteuer einfach weiter. Aber selbst da muss man ganz vorsichtig sein, gerade bei Autos, weil es ist schwer zu erkennen, ob das wirklich besser ist als Rabatte, die man ohnehin bekommt. Da sind als Rabatt teilweise 20-30%, selbst ohne Mehrwertsteuersenkung schon drin. Da muss man wirklich genau hingucken. Und im Alltag ist es tatsächlich so, ich habe das mal mit einem Griff ins Portemonnaie ausgerechnet bei mir, was ich so in den letzten Tagen ausgegeben habe. Insgesamt waren das 212,81 Euro erstmal für einen Wocheneinkauf mit Lebensmitteln und Getränken. Ich war in der Drogerie, ich habe mal vollgetankt und habe am Flughafen geparkt. Insgesamt hätte ich 4,95 Euro mit den niedrigeren Mehrwertsteuersätzen gespart. Wenn ich jetzt noch meinen Kneipenbesuch mit der Familie dazu rechne, wären noch mal 1,20 Euro dazugekommen. Man merkt, das ist nicht wirklich eine Riesensumme, die da zusammenkommt. Aber im Laufe der Tage und Wochen kann sich das schon summieren. Es gibt Forscher, die haben ausgerechnet, dass eine Familie mit zwei Kindern je nach Einkommen ungefähr 25 bis 115 Euro pro Monat sparen kann. Man merkt, wer mehr verdient, kann am Ende mehr sparen. Und vor allem Voraussetzung, um wirklich zu sparen, ist natürlich, dass diese Mehrwertsteuer weitergegeben wird an die Konsumenten. Und das ist, glaube ich, in ganz vielen Fällen überhaupt noch gar nicht sicher.
Als Politiker kann man es auch keinem recht machen. Da erwarten auch wir von den Medien immer knackige Schlagworte und kein kompliziertes Herumgeschwurbel. Und wenn dann einer wie Olaf Scholz von einem, Zitat, Wumms spricht, bekommt er dafür auch schon wieder Kritik zu hören von einigen. So hat der Bundesfinanzminister aber das genannt, worüber heute der Bundestag und der Bundesrat debattieren und entscheiden werden. Ein neues Hilfsprogramm für die Wirtschaft wegen der Corona-Pandemie. Lothar Lenz ist unser Hauptstadtkorrespondent in Berlin. Ich habe vorhin mit ihm gesprochen. Jetzt ist schon so oft beraten worden darüber, was die Politik unternehmen kann, um die Folgen dieser Pandemie abzumildern. Was konkret wird denn heute beschlossen?
Die Mehrwertsteuer sinkt zum ersten Mal in der Geschichte übrigens von 19% auf 16% für ein halbes Jahr, also ab 1. Juli bis Silvester. Und der geringere Satz, der zum Beispiel für Lebensmittel gilt, der sinkt von 7% auf 5%. Außerdem steht im Gesetz der Kinderbonus. Im Herbst gibt's 300 Euro für Eltern von Kindern. Und die Kommunen und die Unternehmen sollen entlastet werden. Die einen bekommen Geld für die ausgefallene Gewerbesteuer und die Unternehmen sollen ihre Verluste besser bei der Steuer verrechnen können.
Vor allem über diese Senkung der Mehrwertsteuer ist ja viel diskutiert worden, weil manche sagen, naja, das verpufft am Ende doch sowieso. Was erhofft sich denn die Regierung davon?
Die will die Konjunktur anschieben, um die Rezession zu vermeiden oder zumindest geringer ausfallen zu lassen. Und sie will uns alle, die Verbraucher, die Konsumenten, entlasten. Und das geht am besten über eine Mehrwertsteuersenkung. Denn davon profitieren alle Einkommensklassen, die niedrigen und die höheren, die besseren Verdiener. Wenn man das anders gemacht hätte, zum Beispiel die Einkommensteuersätze gesenkt, dann hätten wegen der Freibeträge nur die Gutverdiener profitiert. So aber wird alles billiger, zumindest theoretisch, vom Päckchen Butter. Da macht das 3 Cent aus bei einem Päckchen von 1,70 Euro über die großen Beträge, die sich halt sammeln, wenn man einen ganzen Wocheneinkauf macht oder einen Kühlschrank kauft oder ein Möbelstück, dann kann man schnell 2- oder 3-stellige Beträge sparen.
Bleiben wir mal beim Bundestag. Da wird es wohl große Zustimmung geben von Union und SPD, oder?
Ja, die setzen das mit ihrer Mehrheit durch. Am Nachmittag geht es dann in den Bundesrat, weil die Mehrwertsteuer nicht nur an den Bund, sondern auch an die Länder und an die Kommunen fließt. Dürfen die Länder bei dem Thema mitreden, das Ganze im Eilverfahren, denn wenn das am Mittwochmorgen um 0 Uhr gelten soll, dann muss das ja auch noch veröffentlicht werden, das Gesetz. Deswegen müssen die jetzt noch mal extra zusammenkommen.
Wie steht denn die Opposition zu diesem Hilfspaket, also zu diesem zweiten Teil?
Kritisch. Also die FDP sagt, das sei ein Strohfeuer, das komme am Ende bei den Verbrauchern gar nicht an oder nicht vollständig. Sie macht auch darauf aufmerksam, dass das eine Umstellung ist, die das Handwerk und den Handel vor riesige bürokratische Probleme stellt. Denn in einem halben Jahr muss das ja dann wieder umgestellt werden. Ein bisschen argumentiert so auch die AfD. Und die Linke und die Grüne, die kritisieren die soziale Unausgewogenheit der Maßnahmen, die die Bundesregierung gegen die Corona-Folgen ergreift. Die sagen, es gibt Milliarden für die Konzerne. Aber die Hartz-IV-Empfänger, die haben gar nicht genug Geld, um überhaupt von so einer Steuersenkung profitieren zu können.
Sie haben das gerade schon angedeutet. Es wird ja auch der Bundesrat zusammenkommen heute, also die Länderkammer. Das heißt, die Bundesländer spielen schon auch eine große Rolle bei diesem Rettungsprogramm.
Ja, sie sind ja von Corona insofern sehr stark betroffen, weil sie auch das ganze Gesundheitsprogramm sozusagen in Eigenregie machen müssen. Da ist ja der Bund nur der Vermittler, die Bundeskanzlerin, die Moderatorin dieser Schutzmaßnahmen. Und deswegen sind sie in der Tat auch stark finanziell betroffen. Hier geht es aber vor allem auch um die Gewerbesteuerausfälle, die viele Kommunen wirklich an den Rand der Existenznot bringen. Da will der Bund helfen und deswegen müssen die Länder da mitreden können.
Es ist ja schon klar, dass Deutschland für dieses Hilfsprogramm viele neue Schulden aufnehmen wird, um das zu bezahlen. Wer zahlt denn am Ende diese Schulden?
Na, wir alle über die Steuern natürlich. Der Bundesregierung geht es ja jetzt darum, erstmal die Wirtschaft wieder richtig ans Laufen zu kriegen, sodass die Staatskasse sich auch wieder füllt. Aber der Spielraum für Steuersenkungen zumindest, das kann man sagen, wird in den nächsten Jahren nicht größer. Denn diese zusätzlich aufgenommenen Milliarden aus dem Nachtragshaushalt, die will Olaf Scholz, der Finanzminister, ja tatsächlich zurückzahlen. Irgendwann mal.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Wumms oder Wahnsinn? Berlin debattiert das Konjunkturpaket.